herausfordern und ich werde gerade die Fragen anfangen stellen. Gibt es jemanden von euch, der bereit wäre, am Sitznachbar oder vielleicht uns allen zu erzählen, was er im Monat verdient? Boah, die Herausforderung. Aber ich habe noch einen draufsetzen. Danke, Eva. Aber ich werde noch einen draufsetzen. Das vielleicht nicht ganz so öffentlich, aber am Sitznachbar nur ganz leislich ins Ohr. Was habt ihr auf dem Sparkonto? Wie sehen eure finanziellen Verhältnisse aus? Wir lachen jetzt und Lachen ist eine Möglichkeit, um seine Scham zu überdecken. Das ist eben bekannt. Es ist ein mega intimes Thema. Über Geld redet man nicht. Also wir Schweizer reden nicht über Geld. Zumindest nicht über unsere finanziellen Verhältnisse. Ich weiss nicht, wie das in Deutschland ist, Gerrit. Wahrscheinlich ähnlich, oder? Kommt drauf an, genau. Ich habe mit meiner Frau darüber geredet, habe sie zuerst gefragt, habe einen Probelauf gemacht und habe gefragt, über was würdest du lieber Auskunft geben? Über unsere finanziellen Verhältnisse oder über unser sexuelles Verhalten? Und sie hat nachher schon entscheiden, die Sexualität ist noch intimer, aber sie hat überlegen. Und wenn wir ehrlich sind, über Geld reden ist etwas vom Intimsten. Es gibt nicht viel, was intimer ist. Und trotzdem, wenn wir es heute Morgen machen. Letzte Woche hat Bilanz, ist eine Zeitschrift, die 300 reichsten Schweizer veröffentlicht. Und in einem Interview haben sie erzählt, was das auslöst bei den Leuten, die auf dieser Liste sind. Sie sind in regelmäßigem Kontakt mit fast 70% von diesen Leuten. Und sie sagen, ein Großteil von diesen Leuten würde eigentlich gerne beeinflussen, dass sie ihre Zahlen gegen unten korrigieren. Machen sie auch, wenn sie das belegen können. Wenn sie es nicht belegen können, lassen sie die Zahlen so hoch. Es gibt verschiedene Gründe, nebst der Steuerhinterziehung und allem Möglichen. Ist ein wichtiger Grund, sie haben Angst, was es bei ihren Freunden und Nachbarn auslöst. Sie könnten plötzlich ihr Ansehen verlieren. Man könnte plötzlich neidisch auf sie sein, wenn man weiss, wie reich dass sie wirklich sind. Es könnten Beziehungen kaputt gehen. Der Schweizer lebt den Reichtum oft im Geheimen und nicht so öffentlich und protzig. Und dann gibt es ein paar Reiche, der kleinere Teil, der eigentlich versucht, Einfluss zu nehmen, dass sie die Zahlen höher schätzen. Wo es ein Verlust ist, wenn man aus dieser Liste von diesen 300 rausfällt, weil man ja einen gewissen Status wahren will. Man will gewisse Geschäftsbeziehungen knüpfen und das ist nur möglich, wenn man zu den 300 Reichsten gehört. Und so versuchen sie zu belegen, dass sie mehr Geld haben, verschwiegen dann aber die Hypotheken auf ihren Häusern und so. Da gibt es alles Mögliche. Es war ein spannendes Interview gewesen. Man sieht, aber grundsätzlich Geld, Reichtum und in dem Zusammenhang Armut ist ein Thema, das uns bewegt, emotional bewegt. Und sehr schnell, wenn es um das Thema geht, dann vergleichen wir uns. Neid und Eifersucht kommen auf. Und da vielleicht ganz kurz ein Exkurs. Ist euch schon mal aufgefallen, dort, wo ihr neidisch seid, eifersüchtig auf andere, bleiben wir mal beim finanziellen Aspekt, ist immer dort, wo wir uns mit denen vergleichen, die mehr haben. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass ihr euch selten bis nie vergleicht mit denen, die weniger haben? Das einfach als kleinen Gedankenanstoss, Klammer zu. Das Problem vom Reichsein und dem entsprechenden Neiden gibt es, oder auch Armut in diesem Zusammenhang, die zu Streitereien führen kann, die zu Ungerechtigkeit führt, das ist ja nicht ein neues Thema. Die Bibel thematisiert das schon im Alten Testament. Es gibt ganz klare Richtlinien, wie Reichtum und Armut soll funktionieren. Sie ist da relativ offen, die Bibel, und auch klar. Und auch nicht irgendwie utopisch, im Sinne von, es müssten alle gleich viel haben. Das war eine Idee vom Kommunismus. Die Bibel ist ganz klar und sagt, es wird immer Reichtum und Armut geben. Aber sie zeigt uns auf, wie wir damit umgehen sollen. Soziale Ungerechtigkeit ist Gott ein riesiger Dorn im Auge. Und so wird es auch im Neuen Testament aufgegriffen. Jesus sagt verschiedenste Sachen dazu. Und der Jakobus, wo wir uns darin befinden, sagt auch einiges zu diesem Thema. Im ersten Kapitel ist es darum gegangen, wie der Reiche und der Arme mit dem Thema für sich selber grundsätzlich umgehen sollen. Das war eine Hilfestellung. Wir haben keine Predigt darüber gemacht, wir haben das letztendlich ausgelassen. Lohnt sich aber mal nachzulesen, wenn du sagst, hey, das wäre für mich das Thema. Im ersten Kapitel verändert er das. Im zweiten Kapitel ist es mehr darum gegangen, Ansehen von der Person. Wie schauen wir eine arme Person an, wie eine reiche? Wie verhalten wir uns bei Armen, wie bei der reichen Person? Und jetzt im fünften Kapitel fährt er so richtig in den Jakobus. Und er schiesst ziemlich heftig gegen die Reichen. Wir werden den Text gerade mal zusammen lesen, Jakobus 5. Der Jakobus, das wissen wir langsam, ist eher im hinteren Teil der Bibel. Nach dem Hebräerbrief finden wir den. Jakobus Kapitel 5, Verse 1 bis 6, für die gerne mitlesen in ihrer Bibel. Und nun zu euch Reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben in Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt, und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Ja, ist denn reich sein falsch? Fragt man sich vielleicht im ersten Moment, wenn man das liest. Und entscheidet, nein, ist nicht falsch und liest weiter. Ist ein Abschnitt, den man schnell mal überfliegt. Aber gerade darum möchte ich heute ein bisschen näher anschauen. Und wir müssen ganz klar sagen, aufgrund der Bibel, reich sein ist nicht falsch. Die Bibel verurteilt Reichtum nirgends. Im Gegenteil, gerade im Alten Testament wird Reichtum oft als ein Segen von Gott gekennzeichnet. Reichtum als Segen von Gott. Aber was die Bibel oft verurteilt, sind eben trotzdem die Reichen. Nicht, weil reich sein falsch wäre, sondern weil Reichtum etwas mit uns macht, mit unserem Herz macht. Und so ist es leider in allen Zeiten dieser Menschheit gewesen, dass die Reichen als soziale Schicht, als Gesamt, leider oft zu sozialer Ungerechtigkeit beitragen haben. Ihr Herz, ihr Egoismus, ihre Gier in den Mittelpunkt gestellt haben und nicht mehr das Verhalten, wie es Gott gedacht hätte. Und da kommt mir die Aussage von Jesus in den Sinn, die er mal gemacht hat und gesagt hat, es kommt eher ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und damit hat er nicht ein Tor, ein kleines Tor in der Stadtmauer von Jerusalem gemeint. Das Gerücht hält sich hartnäckig, aber das hat es nie gegeben. Er hat wirklich ein Nadelöhr gemeint. Und er sagt, es kommt leichter durch das Nadelöhr, das Kamel, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Nicht, weil ein Reicher nicht in den Himmel kommen könnte, aber weil der Reichtum die Gefahr mit sich bringt, dass wir unser Herz dranhängen. Wenn der Jakobus da über Reichtum redet oder gegen die Reichen schiesst, dann baut er auf dem Abschnitt, den der Uli am letzten Sonntag darüber predigt hat. Unsere selbstherrlichen Pläne, die wir oft machen und gar nicht fragen, was Gott will. Und der Abschnitt hat geendet mit dem Vers 17. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Wenn jemand weiß, etwas Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Das ist eine harte Aussage. Das war die Schlussfolgerung vom letzten Abschnitt. Und jetzt baut der Jakobus darauf auf mit einem neuen Thema, aber es hängt zusammen. Nun also, ihr Reichen, und nun zu euch Reichen, je nachdem, wie es übersetzt ist. Aufgrund von dem Gedankengang, wenn ihr etwas Gutes zuwisst und das nicht tut, dann ist es eure Sünde. Und jetzt wollt ihr etwas zu euren Reichen sagen. Ihr, die die Möglichkeit hättet, Gutes zu tun. Ihr, die wisst, Gutes zu tun, wenn ihr auf Gott hört. Und dann geht er mit ihnen ins Gericht. Und wir müssen uns bewusst sein, er redet dazu der Gemeinde. Der Jakobusbrief ist nicht an die ganze Welt gerichtet. Natürlich meint er auch die Reichen als allgemeine soziale Schicht weltweit, aber er redet in erster Linie zur Gemeinde. Und wenn wir sehen, was da für Anschuldigungen kommen, dann betrübt uns das, wenn wir uns bewusst werden, was da in der Gemeinde abgegangen ist. Er redet in erster Linie zu der Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber euch nach dem ersten Vers oder nach dem Abschnitt, wo wir auch schon gelesen haben, miteinander fragen, ja, kann ich da damit gemeint sein? So reich bin ich ja gar nicht. Wir werden darauf noch näher eingehen, ob wir auch gemeint sind. Aber ich glaube, grundsätzlich hat der Text uns so oder so etwas zu sagen, auch wenn wir arm sind. Und dem Jakobus sein Ziel ist, die Leute zur Buße aufzurufen. Weint und klagt wegen all des Unheils. Er weist darauf an, was wir kommen. Er weist aufs Endgericht an. Und zeigt den Reichen auf, was mit ihnen wird passieren, wenn sie nicht umkehren. Wie wir schon anfangs 40 Kapitel hatten, haben wir auch da wieder einen typisch prophetischen Ruf. Ähnlich wie es im Alten Testament oft war. Wo nicht dazu dienen, die Leute zu verurteilen, sondern zu sagen, ihr habt noch Chance umzukehren. Sein Wunsch ist, dass der Bußruf in die Herzen der Leute geht, der Gläubigen und etwas verändert. Dass der Heilige Geist zu ihren Herzen redet und etwas bewegt im Leben. Und das ist auch mein Wunsch heute Morgen, wenn wir an den Text gehen, der für uns Schweizer vielleicht eher unangenehm ist. Dass Gott zu uns redet und wenn etwas aufzuzeigen da ist, wünsche ich mir, dass er uns das aufzeigt. Und für das würde ich gerne beten. Vater, wir danken dir für das Wort, das wir dürfen haben, die Bibel. Und dein Wunsch ist es, zu uns zu reden durch dein Wort. Und oft ist uns dein Wort nicht verständlich. Und wenn wir nicht deinen Heiligen Geist haben, dann können wir es sowieso nicht verstehen. Und ich bitte dich darum, dass du in unseren Herzen wirkst, auch heute Morgen, dass wir dein Wort hören dürfen, was du uns persönlich sagen willst durch dein Wort. Amen. Ein Bußruf an die Reichen, wo die Reichen herausfordern wollen. Weint und klagt. Warum könnte der Text auch an uns gerichtet sein? Warum könnte er auch uns meinen? Schauen wir weiter im Vers 2 und im Vers 3. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben. Und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeiten leben. Mich erinnert die Worte an das, was Jesus gesagt hat. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Das ist Bergpredigt. Wo Jesus die Leute herausgefordert hat, wie sie Reichtümer sammeln sollen. Weil Reichtümer auf dieser Welt, das wird eh verrosten und verrotten. Kleider, die von Motten zerfressen, sind im alten Orient immer ein Zeugnis oder ein wichtiger Teil von Reichtum gewesen. Über Kleider hat man Reichtum zur Schau gestellt. Und Jesus sagt, das bringt euch letztendlich nichts. Und das nimmt der Jakobus, Brüder von Jesus, zur Ausgangslage für seine Anschuldigung und sagt, genau das, was Jesus gesagt hat, solltet ihr nicht machen, passiert mit euch. Eure Kleider werden von Motten zerfressen werden. Eure ganze Reichtum, das verfault alles, weil ihr könnt es nicht mitnehmen im Himmel. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Euer Gold, euer Silber, das wird verrosten. Und der Rost wird Zeugen gegen euch sein. Weil Gold und Silber, die da hier rostet, auf dem Bankkonto oder wo auch immer, das zeugt davon, dass man etwas angehäuft hat, das man gar nicht hätte brauchen können. Dass man eigentlich gegen das, was Jesus uns herausgefordert hat, verstoßen hat. Und er sagt, in den letzten Tagen, oder wie es jetzt die Neue Genfer übersetzt, am Ende der Zeiten, dann haben sie das gemacht. Diese letzten Tage, wie es im Grundtext heisst, die haben angefangen, wo Jesus gekommen ist. Und sie werden enden damit, wenn Jesus wiederkommt, zum letzten Gericht. Und der Jakobus sagt, obwohl ihr gewusst habt, dass ihr in den letzten Tagen lebt, habt ihr euch Reichtümer angehäuft, für nichts, hat euch gar nichts gebracht. Und wenn ich diesen Vers oder die zwei Verse dann lese, dann muss ich doch plötzlich fragen, ja, gehöre ich da nicht auch dazu? Ich als Schweizer, wir sind für alles versichert, doppelt und dreifach. Wir haben AHV, Pensionskasse, dann haben wir noch Sparen 3a, noch Sparen 3b. Ja, was meint Jakobus vielleicht doch mich? Ich sehe mich zwar nicht als Reicher. Ich meine, es gibt so viele Leute, die reicher sind. Und auf der Liste der 300 Reichsten habe ich mich auch noch nicht gefunden. Aber meint er mich vielleicht trotzdem? Und nachher lesen wir weiter im Vers 4. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Und dann kann ich wieder aufschnaufen. Und kann sagen, boah, zum Glück habe ich keine Angestellte. Ich habe niemandem den Lohn vorenthalten. Der Vers beruht auf einer Aussage oder auf einer Anweisung aus dem 5. Mose, wo Gott ganz klar geregelt hat, eben das Thema soziale Ungerechtigkeit. Die Leute, die auf den Feldern sind, ernten, die geholfen haben, das waren in der Regel Taglöhner. Taglöhner, die sind darauf angewiesen, dass wenn sie arbeiten gehen und am Abend zurückkommen, dass sie den Lohn bekommen. Die leben von der Hand ins Maul. Oft waren es nicht gut bezahlte Arbeiter, das wäre ein anderer Punkt, einen gerechten Lohn zahlen. Und den gerechten Lohn auch zeitig auszahlen, nicht vorenthalten, nicht zurückhalten und erst am Ende vom Monat auszahlen. Das ist bei uns normal, also ich will keinen Arbeitgeber herausfordern, zahlen täglich aus. Aber in dieser Kultur des Taglöhner war es wichtig, dass sie am Abend ihr Geld bekommen. Und der Jakobus klagt sie an und sagt, ihr habt euch zum euch selber bereichern, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ob es grundsätzlich vorenthalten worden ist oder einfach nur für ein paar Tage, das wissen wir nicht. Aber wenn wir es auf uns beziehen, wenn wir sagen, wir kommen gut weg, oder? Wir sind ja nicht Arbeitgeber oder die wenigsten von uns. Und wenn wir es sind, dann haben wir da wahrscheinlich nicht versagt in diesem Punkt. Der Text fordert mich ja doch nicht raus. Das Problem ist, im Jakobus geht es gar nicht in erster Linie um die soziale Ungerechtigkeit, dass der Lohn nicht gezahlt worden ist. Ihm geht es um die Herzenshaltung dahinter. Warum haben die Leute den Lohn nicht gezahlt? Und wenn wir dort ein bisschen bohren und mit den anderen Versen vergleichen, dann merken wir, es geht um das menschliche Herz, das so fixiert ist auf den Reichtum, das sich bereichern will, wo das ganze Trachten nur darauf ausgerichtet ist, dass wir den Besitz vermehren, dass es immer mehr Geld gibt am Ende des Monats. Und dass der Mensch, je mehr das er hat, umso mehr auch bereit ist, einen ungesetzlichen Weg zu gehen. Und ich wollte jetzt nicht über das reden, wie man richtig mit Geld umgeht, aber vielleicht doch noch mal kurz eine Klammer auftun. Ich glaube, das betrifft letztendlich uns alle. Ich rede jetzt mal von der Gier nach Geld, nach mehr, nach einem gewissen Lebensstandard. Und es erstaunt mich, wie viele Christen, ich komme das in Gespräch zum Teil ein bisschen mit über, wie viele Christen das bereit sind, Steuererklärung oder die Spesenabrechnungen so zu frisieren, dass am Ende des Monats ein bisschen mehr da ist. Es geht aufs Jahr raus vielleicht um 100, vielleicht um 1000 Franken, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel das man gesamthaft hat. Aber auch als Christ ist man bereit, da gewisse Winkelzüge zu machen, dass man mehr hat. Klammern zu diesem Thema wieder zu. Es geht im Jakobus um die Herzenshaltung. Ich will immer noch mehr und noch mehr, dass es mir gut geht. Und die Reichen dort sind offensichtlich sogar bereit gewesen, Arbeiter um ihren Lohn zu prellen. Der Vers 5 nimmt uns weiter mit rein, die Herzenshaltung, die falsch ist. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Eine wunderschöne Bildsprache über ein übles Thema. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz hat wollen. Ihr habt euch im Luxus gesonnt, haben geschwelgt in dem, was wir hatten. Wir sind genau in der richtigen Zeit, zwischen Black Friday und Cyber Monday. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos gesehen habt, ich hoffe, das kommt nicht auch noch in der Schweiz an, wie die Leute in die Läden gestürmt sind und sich um Fernsehen und um Radios gestritten haben. Da war ein Turm mit Radios aufgestellt, die sind darüber eingefallen und obwohl das zu verdruckt war und so, die haben die Schachtel gepackt und haben gestritten, die Dritten haben sie an der Schachtel herumgezerrt. Haben einander aufs Dach gegeben, dass die Polizei einschreiten musste. Geldgierig bis innen raus. Und wir können vielleicht lachen über die Amerikaner, aber ganz ehrlich, sieht es unserem Herz nicht oft genau so aus. Wir sind dann noch ein bisschen gesitteter, wir Schweizer. Es passiert alles in unserem Gartenhägli, in unserem Haus. Wir bestellen das Zeug nur im Internet. Aber wir wollen uns etwas gönnen. Es darf uns doch auch gut gehen. Gott ist ja nicht gegen Reichtum. Nein, ist er auch nicht. Aber er ist gegen meine geldgierige, egoistische Herzenshaltung. Jakobus verurteilt nicht den Reichen, ist mir wichtig zu betonen, er verurteilt die Herzenshaltung des Reichen. Und das ist der Grund, warum es uns alle betrifft. Ich glaube, die Herzenshaltung können auch arme Leute haben. Ich glaube, auch eine arme Person kann so fixiert sein auf Vermehrung, ein paar Fränkchen mehr auf dem Konto haben, dass es genauso falsch ist. Und dazu kommt, dass wir Schweizer, ich behaupte jetzt 98% von uns sind nicht arm. Ob wir jetzt deswegen reich sind, das dürfen wir selber entscheiden. Aber wenn wir wieder das aufgreifen, es gibt immer noch die anderen, die ärmer sind als wir. Ich glaube, niemand von uns hat am wenigsten. Wir werden immer jemanden finden, der bedürftig ist. Jetzt gilt es noch, die Frage zu klären, ist auch unser Auftrag, da etwas zu geben? Da kommt nachher Jakobus 4, Vers 17 wieder zum Zug. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Und das macht das Thema einfach nicht ganz einfach für uns Schweizer. Ja, wo sollen wir denn jetzt helfen mit unserem Reichtum, mit unserem Geld und wo nicht? Also wenn ich immer von uns Schweizer rede, ihr lieben Deutschen dürft euch auch angesprochen fühlen. Ich muss einfach nicht immer separat erwähnen. Genau. Also der Vers 5, ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Wir haben uns gemästet mit Luxus, wir haben uns gemästet aufs Gericht, wo uns wird verurteilen für das Verhalten. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Verarmt die Menschen in dieser Zeit, haben ihre Schulden nicht können zahlen, weil sie nicht ausgezahlt worden sind mit dem Lohn. Man hat sie ins Gefängnis geworfen, sie waren oft gezwungen gewesen oder gezwungen worden, sich oder Familienmitglieder zu versklaven. Und wenn sie eine Möglichkeit bekommen haben, weiter Geld zu verdienen, hat das nicht selten im Hungertod geendet. Ist für uns in der Schweiz nicht so ein Thema. Ist damals ein Thema gewesen, darum spricht es Jakobus an. Aber es geht wieder um das Thema soziale Ungerechtigkeit. Und ganz ehrlich, wenn wir ein bisschen die Augen öffnen und anschauen, was an der Reichtum da in der Schweiz führt, Thema Nahrungsmittelspekulationen und was das für Auswirkungen hat in Afrika, dann muss sich Menge Reichen an der Nase nehmen und sagen, ich habe dazu beigetragen, dass dort Leute gestorben sind. Also so weit hergeholt ist die Thematik gar nicht, auch wenn sie sehr weit weg ist von uns und nicht ganz so präsent. Ich will den Blick noch ein bisschen ausweiten. Wir reden jetzt hier von Geld, weil Reichtum mit Geld verknüpft wird. Und man könnte uns auch grundsätzlich fragen, sind wir bereit, an Bedürftigen zu geben? Dort, wo wir es gemäss dem Vers 17, also dem vorherigen Kapitel, merken, da ist dran, Gutes zu tun. Sind wir bereit, Zeit zu geben? Wir sind auch reich an Zeit. Wir müssen so wenig arbeiten in der Schweiz wie noch nie vorher. Ich habe mit dem Hans geredet, früher 48 Stunden normal, gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, über 50 Stunden normal, hey, 42 Stunden Woche, wir haben so viel Zeit. Wir hätten so viel Zeit. Sind wir bereit, Zeit zu geben? Sind wir bereit, Materielles zu geben? Das einfach, um den Blick noch ein bisschen ausweiten, aber letztendlich möchte ich schon ein bisschen auf dem Geld rumklopfen. Ich merke, wenn es darum geht, dass wir Geld locker machen, wenn es uns Gott aufs Herz legt, dann tun wir uns sehr schwer. Wir haben sehr viele vorgefertigte Standardantworten. Ich möchte euch mal ein paar präsentieren, die wir alle kennen. Ja, warum ist die Person denn überhaupt in der Not? Da muss man schon ein bisschen genauer anschauen. Ich meine, wir können doch nicht einfach nur Geld geben und das wegrühren. Und wenn wir genauer anschauen, merken wir, ja, ist ja selber verschuldet. Die Person ist ja selber schuld, hat sie kein Geld mehr. Und ich soll jetzt von meinem teuren ersparten Geld geben, weil er es oder sie versifft hat in der Vergangenheit. Oder die Person könnte Arbeit suchen. In der Schweiz ist niemand verpflichtet zum Betteln. Jeder, wenn er Arbeitsbemühungen vorzuweisen hat auf dem Sozialamt, kommt genug über zum Überleben. Das ist ja so. Nur man will nicht unbedingt alle die Arbeitsbemühungen vorweisen, aber verhungern muss niemand in der Schweiz, der entsprechend parat ist, ein bisschen sich reinzugeben. Oder es kann doch nicht sein, dass ich Geld investieren muss, weil die Person sich verschuldet hat früher, über ihre Verhältnisse gelebt hat. Oder ein aktuelles Beispiel, jetzt auf die Jahreszeit dann wieder, was wollen denn die Bettler aus dem Ostblock da? Ich meine, der ist doch selber blöd, kommt er in die Schweiz betteln. Ich meine, er hat ja eh schon kein Geld in der Slowakei, oder wo er herkommt. Wieso kommt er jetzt noch in die Schweiz, wo die Lebenskosten viel teurer sind, muss noch Reis zahlen und kommt da hin betteln? Und übrigens, betteln in der Schweiz so ist illegal. Der darf nicht von Tür zu Tür gehen und betteln. Darf er nicht. Das sind alles so vorgefertigte Antworten, die uns durch den Kopf gehen, je nachdem, wie gut dass wir informiert sind. Und es sind nicht falsche Antworten. Das möchte ich auch betonen. Es sind richtige Gedanken, die wir uns müssen stellen. Ich glaube, es wäre unweise, wenn wir jedem, der zu uns kommt, einfach Geld in die Hand drücken. Das wäre nicht weise. Aber ich glaube, es wäre genauso unweise, wenn wir uns einfach mit diesen Standardantworten zufrieden geben. Ich glaube, es ist weise, die Frage zu stellen und gleichzeitig auch zu fragen, ja, habe ich den gleichen Auftrag? Und ich glaube, das ist die grosse Herausforderung. Durch das, dass das Thema Geld für uns westlich prägte Menschen nicht so einfach ist, dass wir uns nicht so gern trennen von unserem Reichtum, ist die Frage auch nicht so einfach, habe ich einen Auftrag? Da offen zu sein für das Reden Gottes. Denkt daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Ich selber sehe mich als Durchschnittsbürger und Durchschnittsverdiener hier in der Schweiz und mich fordern die Verse sehr raus. Wir haben sie in den letzten Tagen sehr herausgefordert und mir kommt nachher auch immer die Stelle aus dem Matthäus-Evangelium noch in den Sinn, wo Jesus erzählt, wie das mal wird sein im Gericht. Wo der König kommt und all die Menschen von allen Zeiten wird in zwei Gruppen aufteilen. Und dann wird er zu denen kommen, die gerettet sind. Und er wird zu ihnen sagen, sie sollen ein Reich in Besitz nehmen und erklärt und begründet, warum. Und Begründung ist, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und zu der anderen Gruppe sagt er, und ihr habt all das nicht gemacht. Und beide Gruppen fragen den König, fragen Jesus, aber Herr, wann ist denn das passiert? Wir haben dich nie zu essen gegeben, wir haben dich nie besucht im Gefängnis. Und nachher sagt er beiden Gruppen, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und das kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn es um das Thema geht, Leuten Geld zu geben. Habe ich einen Auftrag? Ist das einer vom König, seinen Brüdern oder Schwestern, wo ich einen Auftrag habe, zu investieren? Muss ich bis ins Letzte klären, ob jetzt der berechtigt ist, von mir Geld zu bekommen oder nicht? Weil das Geld hat mir ja sowieso Jesus geschenkt. Und ich bin schon jemand am Punkt gekommen, wo ich sagen, gut, ich kann es nicht mehr prüfen, aber ich habe das Gefühl, es ist dran zu geben. Und dann ist es nicht mehr meine Verantwortung. Ich bin gerade vorletzte Woche, ich glaube schon wieder 2 Wochen her, herausgefordert mit dem Ivan. Einige von euch haben den Ivan kennengelernt, er war hier in der Gemeinde und er ist einer von diesen slowakischen Bettlern, der da war. Er ist Christ, so wie er erzählt, geht in eine Gemeinde und es sind lausige Zustände, die er lebt. Das ist mir bewusst. Ich glaube, das ist uns allen bewusst, wenn wir die Fotos sehen, wo er und auch andere schon gezeigt haben, wo sie da sind. Es geht ihnen nicht gut. Aber mir gehen all die Gedanken durch den Kopf, die bei mir nachher aufkommen, im Sinn von, warum kommst denn du in die Schweiz betteln? Warum kommst du in die Schweiz, wirst noch krank in der Schweiz, musst teure Behandlungskosten im Spital zahlen, dann kommen sie dann plötzlich auf die Welt. Das macht mich auch ein bisschen verrückt manchmal, wenn ich ehrlich bin. Dann geht mir durch den Kopf, dass wir als FEG Altstätten entschieden haben, es ist nicht unser Auftrag, Einzelpersonen aus dem Ausland zu finanzieren. Dass sie Fenster in ihrer Wohnung einbauen können. Obwohl es traurig kalt ist, weil sie im Winter mit einer Wohnung ohne Fenster haben müssen. Ist nicht unser FEG Altstätten-Auftrag. Wir glauben, es ist der Auftrag von dieser Gemeinde, dort diesen Leuten zu helfen. Und wenn sie das nicht können, über ihren Verband. Und wenn der Verband das auch nicht kann, dass sich ein Verband zum Beispiel mit unserem Verband in Verbindung setzen würde. Ist mir aber bewusst, dass das irgendwo durch ein bisschen hypothetisch ist. Item, es ist letztendlich darum gegangen, der Ivan reist zurück. Ich muss ihm sagen, du kommst kein Geld von uns über, von unserer Gemeinde. Und ich habe die ganze Zeit gemerkt, wie ich persönlich herausgefordert bin. Ja, und du, Benni, du hast auch Geld, nicht nur gemeint. Und es hat lange gebraucht, bis ich endlich zum Punkt gekommen bin und zumindest Gott einmal gefragt habe, habe ich denn einen Auftrag? Ich weiss noch, ich bin auf dem Parkplatz vor der katholischen Kirche gestanden, habe auf die Post müssen und ich habe ihn gefragt, gib mir ein Ja oder ein Nein. Muss ich ihm Geld geben oder nicht? Ich habe es wirklich so müssen fragen, weil ich nicht wollte. ich habe gefragt, muss ich Geld geben? Und es ist nicht ein Ja und nicht ein Nein gekommen, sondern ein ganz konkreter Betrag. Ich habe einfach gewusst, so viel musst du dem Ivan geben. Und ich habe genau gewusst, das Geld habe ich eigentlich auf die Seite da oder will auf die Seite tun für meine Weiterbildung in Israel-Reise nächstes Jahr, die ich hoffentlich machen kann. Das war meine Herausforderung. Ich sage euch nicht, wie es ausgegangen ist. Ihr dürft euch selber das zurechtmalen oder überlegen, wie wäre es bei euch ausgegangen. Das ist mein Wunsch für heute Morgen, dass wir uns herausfordern lassen. Dass wir zulassen, dass Gott den Finger auf unser Herz und auf unser Portemonnaie legt. Dass wir uns wieder dahinter sinnen und fragen, hey, der ganze Bereich von Geld und Reichtum, ist der auch in Gottes Hand?